Guten Morgen miteinander. Ich heiße Harry, ich bin von der FEG Soizach. Seit vielen Jahren bekannt, du hast es gesagt, Fabian, mit dem Christoph und der Barbara Marti. Enge Freunde und ich komme immer gerne zu euch. Einerseits will ich euren Gottesdienst als innovativ erleben. Das ist so ungefähr, was man im Geschäftsleben gerne hören würde von einer Firma. Und gemeint ist keine Firma, es ist eine Familie. Aber Innovation fürs Reich Gottes scheint mir etwas ganz Wichtiges. Gottesdienst darf nie langweilig sein. Ich hatte einen Lehrer in der Bibelschule, der hat gesagt, auf Englisch, it's a crime to bore people with the word of God. Ich glaube, er hat recht. Es ist kriminell, Leute mit dem Wort Gottes zu langweilen. Und innovativer Gottesdienst verhindert das. Coole Musik, das Kompliment. Das Musikteam noch jedes Mal. Ich glaube, die verdienen einen Applaus. Ja. Macht einen riesen Unterschied. Und dann ein zeitgemäßer Auftritt von der Gemeinde. Ich habe nicht mehr das Gefühl, wenn ich zu neu komme, ich muss unbedingt die Augen offen haben, zu sehen, was ist wieder neu, was machen sie da wieder am Kreuzpunkt, wo man könnte etwas mitnehmen für die eigene Gemeinde. 1. Mose 39 ist unser Thema heute Morgen. Ich will unsere Story lesen. Der Banker, 47, Moment, wir sollten etwas an der Wand haben. Der Banker, 47, er vertieft sich während der Mittagspause in einem Kölner Kaffee in eine Zeitung. Da setzt sich eine attraktive Dame, Typ jung, dynamische Geschäftsfrau, an einen Nebentisch. Es entwickelt sich ein Gespräch, und das wird allmählich persönlich. Schnell rieft Vertrauen. Ihren Freund betrüge sie und von Männern hat sie die Nase voll, sagt die Frau, klagt die Elegante. Und bald reden die beiden über ziemlich intime Themen. Und der Finanzfachmann wittert eine Chance. Kaum verwunderlich bei so viel Zutrauen, dass seine neue Bekannte tatsächlich am nächsten Abend mit ihm im Hotel Maritim sich verabredet. Was er nicht ahnt, der gute Mann. Kölnerin Elke Rüttgers, 32, ist Detektivin. Und sie ist im Auftrag von seiner Frau unterwegs als treue Testerin. Bankiersgemahlin hat ihren Mann nämlich seit längerem in Verdacht, sexuelle Abenteuer zu suchen. Gewissheit, dass der Androhte zu schwach ist, Versuchungen zu widerstehen, steht im Artikel, lässt sie sich 250 Euro kosten. Plus Anfahrtaufwand im Porsche, Spesen und Stundenlohn für die Frau von der etwas anderen Detektei, so die Eigenwerbung. Für ein solches Honorar darf die Kundin auch Leistung erwarten. Die Köderfrau Elke Rücke sagt, 99% der Männer kriege ich um. Das ist nicht gerade sehr schmeichelhaft für mein eigenes Geschlecht. 99% der Männer sind käuflich. Was ist dein Preis? Hormongesteuert. Der Oskar Wilde hat gesagt, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Elisabeth Hurley, die muss es wissen, hat gesagt, alles Fleisch ist schwach. Aber offensichtlich ist männliches Fleisch ein bisschen schwächer als weibliches Fleisch. Ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht ist da etwas dran. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, Pauschalstatements sind ja immer ein bisschen gefährlich. Man ist schnell einseitig und darum schauen wir eine Story an miteinander. Können wir das Bild vorwärts rücken? Danke. Wo das Thema versucht zu illustrieren. Es gibt Ausnahmen zu den Regeln. Und so eine Ausnahme war der Josef. Sein Stammbaum, den wir uns ersparen aufgrund der Zeit. Und ist auch ein bisschen zu klein geschrieben. Ich kann es sogar von da aus schlecht lesen. Aber der Josef hat einen beeindruckenden Stammbaum. Wie ist seine Storyline verlaufen? Im Verlauf von seinem Lebensweg hat es ganz interessante Ereignisse gegeben. Und ich würde eins gerne anschauen, wo mit seiner Entstehungsgeschichte zu tun hat. Wir finden den Josef in dieser Geschichte als Sklave in Ägypten. Zuletzt hat man ihn gesehen, wie er von seinen Brüdern verschachert worden ist. Muss man sich mal vorstellen, was das über die Familie aussagt. Dysfunktionale Familie haben wir vor einer Zeit gesehen. Die verkaufen den eigenen Brüder, der wird nach Ägypten weitergeschoben und er gerät dort ins Haus von einem Mann mit Namen Potiphar. Der Potiphar war Sicherheitschef am ägyptischen Hof vom Pharao. Die Karten sind für den Josef schlecht gestanden. Denkbar schlecht. Wäre da nicht eine Tatsache, die in dem 39. Kapitel, das uns beschäftigt, wiederkehrend dreimal erwähnt wird. Gott war mit ihm. Er ist zwar da unten einsam und verlassen, aber er ist nicht allein. Spannend, das wird dreimal erwähnt. Er gerät zwar in eine denkbar schwierige Situation, aber er hat Unterstützung. Er hat Hilfe vom lebendigen Gott. Ich würde gerne aus dieser Story 5 Grundsätze, wenn wir eins weitergehen können, 5 Grundsätze herauslesen, 5 Perspektiven, die uns vielleicht für Situationen, wo wir uns trainieren, bewegen, können eine Hilfe sein. Der Paulus schreibt im Neuen Testament, dass wir alle irgendwann, irgendwo auf den Prüfstand gestellt werden. Manchmal merken wir es, manchmal merken wir das nicht. Manchmal sind lange Phasen, wo nichts so passiert. Wir sind in dieser Situation aber nicht einfach hilflos ausgeliefert. Weil wir lesen, wenn euren Glaube, das ist im 1. Korinther 10, eine Stelle, die ihr kennt, wenn euren Glaube geprüft wird, wenn der auf den Prüfstand gestellt wird, ist es der lebendige Gott, der einen Ausweg uns zeigen kann. Vorausgesetzt, wir sind hellhörig. Die Story von Josef im 1. Mose 39 ist ein ideales Belegbeispiel, das das illustriert. Und die paar Grundsätze, die wir daraus herauslesen, vielleicht ist das eine oder das andere etwas, das du brauchen kannst. Das Erste, was ich aus dieser Story herauslese, ist, wenn alles in meinem Leben rund läuft. Aufgepasst. Aufgepasst. Die Szene von Josef spielt sich ab am königlichen Hof. Der Potiphar tritt auf und der Josef läuft ihm sozusagen hinein. Die sind ein Team geworden. Er folgt ihm auf Schritt und Tritt. Die beiden sind eine Symbiose geworden, ganz in einer erstaunlichen Art und Weise. Und wir lesen miteinander im 1. Mose 39, die Verse 2 bis 4. Dort heisst es, der Herr, das ist eine von diesen Stellen, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Er lässt ihn alles gelingen. Während er im Haus von seinem Chef schafft, läuft das rund beim Potiphar. Er bemerkt, dass Gott mit dem jungen Mann offenbar verbunden ist. Er hat Erfolg in allem, was er anlangt. Er findet Gottes Gunst. Er wird der persönliche Diener von Potiphar. Und logischerweise, was macht er? Der denkt, ja klar, der übertreibt ihm Verantwortung. Also, was macht der gute Mann? Der Potiphar sieht, was das für ein besonderer Typ ist, der Junge, Teenager vermutlich noch, und er gibt ihm sozusagen Blankscheck. Der kann unterschreiben, der hat Prokura. Der setzt sein Vertrauen in ihn komplett. Nachdem er das gesehen hat, er gibt ihm weitreichende Verantwortung. Es heisst dann in den Versen 5 bis 6, von dem Tag an, segnet Gott den Potiphar. Nicht nur der Josef, aber jetzt profitiert sein Chef von ihm. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fällt gut aus.
Die Herden vergrößern sich permanent und darum gibt er ihm das Vertrauen, gibt ihm Vollmacht über alles, was er hat. Also das ist schon eine außerordentliche Situation, wenn das in so kurzer Zeit geschehen darf. Der Mose erwähnt 5-mal in 4 Versen, dass Gott den Josef gesegnet hat. Ist ja noch interessant. Wir gehen davon aus, dass der Potiphar ein Mensch war, der weit von Gott entfernt gelebt hat. Aber mach keinen Fehler. Sogenannte gottferne Leute können sehr wohl erkennen und checken das, wenn jemand Gott verbunden lebt und dabei ehrlich ist. Das merkt man. Auf der anderen Seite. Josef zeigt mir, dass Segnung und Versuchung sich nicht widersprechen. Durchaus nicht. Er illustriert das. Wir können es umkehren. Wir müssen sagen, das Gegenteil trifft zu. Wenn es rund läuft, wenn alles gut geht, in deinem und in meinem Leben, aufgepasst, dann bin ich offensichtlich versuchlich. Wenn deine Träume du anfängst zu realisieren, wenn du dann Erkennung kriegst, wo du eigentlich wettisch, wenn du beruflich Erfolg hast, wenn es in der Familie rund läuft, aufgepasst. Geniessen, das dürfen wir. Aber gleichzeitig realistisch bleiben. Der Sieg von heute, hat jemand richtig gesagt, kann die Prüfung von morgen sein. Ich glaube, er hat recht mit dem. Wenn alles rund läuft, pass auf. Ich sehe es zweites in dieser Story. Denk daran, wenn du in so einer Situation nie geraten bist. Und Versuchung ist nicht nur sexuelle Art. Die kommt ja auf alle verschiedenen Schattierungsweisen. In so einer Situation tun wir gut daran zu denken, wo wir herkommen. Daran zu denken, wer wir sind. Und an genau dem Punkt, der Josef hat Erfolg, masslos Erfolg, da tritt eine neue Person auf die Bühne von seiner Biografie. Wir kennen den Namen dieser Dame nicht. Es heisst lediglich, dass sie die Frau von Potiphar ist. Frau P. Der Josef geratet in ihr Visier. So kam es, Vers 7, dass am Potiphar seine Frau ein Auge auf den jungen Mann wirft und eines Tages redet sie Klartext, ihren Wünschen entsprechend, kommt mit mir ins Bett. Ziemlich geradlinige Einladung. Der Herr Potiphar war offensichtlich ein vielbeschäftigter Mann. Ihm sind seine Karriereziele, junge Familien unter uns. Wenn Karriereziele wichtiger sind als die eigene Familie, heikel. Vielleicht hat das wissen wir nicht sicher, aber vielleicht hat das in der Tat dazu geführt, dass ihr der Josef so richtig aufgefallen ist. Kommt dazu, dass an dem jungen Mann etwas dran war, was schon noch besonders ist. Die Bibel ist ja nicht eigentlich dafür bekannt, dass sie Äußerlichkeiten rausstreicht. Aber man muss den nächsten Vers lesen. Den finde ich schon noch interessant. Es heisst im 39. Kapitel, im Vers 6, Josef war ein ausnehmend gut aussehender Mann. Der hat keine gefärbte Haare gehabt, hat er nicht gebraucht. Der hat auch keine Glatze gehabt. Zu jung für das. Er hat einfach gut ausgesehen. Das steht in der Bibel, das habe nicht ich geschrieben. Das wird vermerkt. Ich habe mich gefragt, warum. Die meisten biblischen Helden und Heldinnen, die werden nicht notiert für physische Details. Das verleiht dem Satz vielleicht ein besonderes Gewicht. Der Josef hat nämlich nicht nur aufgeschämt gut ausgesehen. Er ist sich dessen offenbar auch bewusst gewesen. Seine Mutter hat ihn immer wieder gelobt. Er war der bevorzugte Sohn von seinem Vater, dem Jakob. Jetzt ist er da, der Bo. Er vertraut sich selber. Und er vertraut seinem Gott. Das ist ein günstiger Mix. Für all diejenigen von uns, die mit Minderwertigkeitsgefühl zu tun haben. Ab und zu. Es ist eine tolle Sache zu wissen, wenn ich für Gott Bedeutung habe, kann mir das helfen für meine eigenen Geltungsbedürfnisse. Das wäre ein interessantes Seitenthema, aber dazu langt uns die Zeit nicht. Ein gut aussehender junger Mann, sympathisch, mit einem gesunden Selbstwertgefühl, gerade in Orbit von einer Frau, die ganz genau weiss, was sie will. Eine vernachlässigte Frau, die hungrig ist nach Aufmerksamkeit. Komm mit mir ins Bett, die logische Folgerung, anders hätte es gar nicht können sein. Die Madame P. macht ein Angebot. Nicht beiläufig, sondern zielgerichtet. Die hat gewusst, was sie hat wollen. Und sie bleibt am Ball. Vers 10. Tag für Tag redet sie auf den Josef ein. Und dann steht, Komma, aber, wichtiges Aber, er hat nicht nachgegeben. Jetzt, wie kommt es? Vielleicht fragst du dich das an. Wie kommt es, dass ein Mann mit rotem Blut, und in dem Alter haben die das alle, dass der auf eine ältere, verfügbare Frau konsequent verzichtet. Wie doof muss der sein? Das ist die Gelegenheit. Verse 8 und 9 in unserem Text präsentieren die Antwort auf die Frage. Es heisst, der Josef weist sie ab. Lies Begründung. Mein Herr hat mir meinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt da nicht mehr als ich. Muss ich mal den Vertrauensbonus vorstellen. Nichts hat er mir vorenthalten. Außer dich. Du bist einzig. Wie könnte ich so ein doofes Urteil fehlen, so ein Unrecht begangen und mich gegen Gott versündigen? Der Satz ist much entscheidend. Der Josef hat moralische Werte. Seine Loyalität zu seinem Chef und zu seinem Grandchef ist sein Motiv, gilt für ihn als unverhandelbar. Frage an dich und an mich, wo ist die rote Linie, wo du sagst, das ist für mich nicht mehr verhandelbar? Christen sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie grosse Diplomaten sind und sorgfältig abwägen. Wir sind sehr schnell schwarz-weiss. Sehr viele von uns. Ich zähle mich zu denen. Ich muss immer aufpassen, dass mein Urteil ein ausgewogenes bleibt. Aber es gibt die Linie, die wir nicht mehr diskutieren müssen, wenn wir sie mal festgelegt haben. Welches ist die rote Linie für dich? Welches ist sie für mich? Ehebruch war für den Josef nicht ein One-Night-Stand, sondern, Zitat, ein grosses Unrecht. Schluck. Gesellschaft mag das nennen, was sie will. Unrecht bleibt. Und nicht nur das, der Josef hat gewusst, wem er Rechenschaft schuldet. Wie könnte ich mich gegen Gott versündigen? Es kommt, wie es kommen muss. Verse 11 und 12. Eines Tages hatte Josef in dem Haus wieder zu tun, als die rechte Hand von seinem Chef. Niemand von den anderen Dienern ist gerade in der Nähe. Da packt sie ihn beim Chile und sagt, jetzt ist der Moment, junger Mann. Und er sagt, lass mich überlegen. Nein. Er schränzt sich buchstäblich los. Er rennt raus. Der galoppiert. Der läuft nicht. Und das Gewändli, sein Schiele, bleibt in ihrer Hand. Ich finde das eine ganz eine amüsante Story. Der Josef realisiert, dass er Gott verpflichtet ist. Er macht damit seine Entscheidung einfacher. Wenn du Gott hörst, kannst du nicht mit der Frau von deinem Chef rummachen. Das geht nicht. So einfach ist das. Es spielt keine Rolle, ob sie einsam, ob sie attraktiv, ob sie verfügbar oder irgendetwas anderes ist. Es geht einfach nicht. Punkt. Ende der Durchsage. Mir passt das nicht so. Aber es ist so. Bis auf den Hut. Denk daran, wer du bist. Es gibt da noch einen dritten Aspekt. Es gibt einen Moment, wo du handeln musst, ohne zu zögern. Das ist der Moment, das heisst im 12. Vers vom 1. Mose 39. Er reißt sich los und läuft. 1. Mose 39, wir sind im Vers 12. Er läuft raus, haben wir gelesen. Das Gewand bleibt in ihrer Hand. Jetzt, der Josef hat ja verschiedene Gründe gehabt, das Angebot von der Madame P. anzunehmen. Er hätte ja können sagen, wir sind allein im Haus. Punkt 1, können wir die Liste schnell durchchecken? Wir sind allein im Haus, das stimmt. Sie hat mich dazu überredet, das trifft zu. Niemand wird das je herausfinden, möglicherweise richtig. Sie lebt in einer enttäuschenden Ehe, gut möglich. Ich bin Single und habe meine eigenen Bedürfnisse, definitiv. Ich habe ein Recht dazu. Hat er nicht. Alle treiben es doch bunt in meiner Gesellschaft. Stimmt nicht, aber es tönt doch plausibel. Tönt sehr plausibel. Gott hat doch Verständnis. Stimmt definitiv nicht. Aber so argumentieren wir populärerweise. Es war eine klare Alles-oder-nichts-Situation. Es hat da keine Grauzone gegeben. Wo sie zu ihm sagt, komm, bleib noch, lass uns ein bisschen Spass haben, sagt er, geht nicht. Er haut ab. Er rennt durch die Lobby durch vom Haus. Er galoppiert durch den Vorhof, vorbei am Springbrunnen, vorbei an den wartenden Kamel. Er gibt Gas. Der gewusst, was auf dem Spiel steht. Übrigens, es ist uns, glaube ich, allen klar, der Entschluss, so zu handeln, in einer brisanten Situation, welcher Art auch immer, der Entschluss, der geschieht nicht spontan. Das muss man sich voraus überlegt haben. Und in dem Fall, wenn das Parfum von der Madame P. in deine Nase steigt, und ihre Stimme dir ins Ohr flötet, dann ist es zu spät. Das muss ich vorher geklärt haben. Handeln ohne Zögern. Ein vierter Aspekt, wenn das gemacht ist, erwarte keine Anerkennung. Du bist kein Held gewesen. Frau Potiphar, du hast gemacht, was richtig ist, und das hat Konsequenzen, meistens. Erwarte keine Anerkennung. Frau Potiphar, die war weniger erfreut über die Verschmähung von dem Josef. Während er quer durch die Landschaft spurtet, bleibt sie mit seinen Klamotten zurück. Keine günstige Situation für den jungen Mann. Und jetzt zeigt das Alpha-Girl ihre Kralle. Du musst schauen, was kommt. Zwei Sachen geschehen in kurzer Sequenz. Sie erhebt falsche Anklage. Oh, wehe dir, wenn du in diese Situation kommst. Jetzt fangst du an, Preis zu zahlen für deine Überzeugungen. Sie erhebt falsche Anklage. Verse 13 bis 18, wo sie merkt, dass der Josef fort ist. Und sie sein Gewändchen in ihren Krallen hat. Ruft sie laut durch den ganzen Laden und sagt, schau, das ist der Hebräer, der hat mich vergewaltigen. Ich fasse zusammen. Ich habe geschrien und als er es gemerkt hat, ist er abgespeidet. Das ist die Situation, Leute. Die beleidigte Frau beschuldigt den Josef der versuchten Vergewaltigung. Me too. Ihre Anklage, die scheint ja plausibel. Das ist das Problem. Sie hat ja das Beweismittel in der Hand. Wird schwierig für den Josef. Sie nennt ihn den Hebräer. Rassistischer Begriff. In dieser Situation. Das eine, sie erhebt falsche Anklage. Und das andere, der Josef zahlt den Preis. Er landet im Knast. Das ist 1. Mose 39, Vers 19. Wo der Potiphar das gehört, der Chef, nimmt es nicht gemütlich. Es packt ihn die Wut, er lässt den Josef einbuchten. Und musst wissen, ägyptische Gefängnisse sind nicht gerade lustige Orte gewesen. Kein Starbucks-Kaffee in diesen Gefängnissen. Das war kein lustiger Ort gewesen. Mit Verbrechern deren Art ist man nicht zimperlich umgegangen. Vielleicht hat er seine Frau nicht so ganz geglaubt. Das ist durchaus möglich. Vielleicht hat er seine Zweifel gehabt, sonst hätte er ihn nämlich augenblicklich liquidiert. Er buchtete nie. Der Josef verliert wegen seiner Verhaltensweise Treue zu Gott seinen Job und seine Freiheit. Wohlverstanden. Beides. Seine Zukunft ist ruiniert. Er zahlt den Preis. Psalm 105 wirft das Licht drauf. Man bindet, dort ist ein Kommentar. Man bindet seine Füße mit Ketten, man zwängt seinen Hals in einen eisigen Ring. Nicht gerade eine gemütliche Situation. Ich sehe noch einen letzten Aspekt in dieser Story und mit dem würden wir abschliessen. Bist dir bewusst, wenn du in so einer Situation den Weg gehst, ist einer, der das sieht und Anerkennung stiftet. Wir sind in den Versen 21 bis 23 am Ende dieses Kapitels. Es heisst dort, doch der Herr war auch dort, im Knast, bei seinem Mann, beim Josef. Er gewinnt Gunst über den Gefängnisverwalter. Der wiederum macht es gleich wie der Potiphar. Er sieht, was das für ein Typ ist und er übertreibt ihm Verantwortung über die anderen Gefangenen. Er kann gemütlich seinen Job machen, weil jetzt hat er einen Assistent, der ihm hilft. Und dann heisst es ganz banal, nochmal in diesem Kapitel, denn der Herr, Gott selber ist mit dem Josef und er lässt ihn in dieser Umgebung hinein klingen, was er macht. Der Bericht sagt schliesslich einfach, Gott steht zu denen, die zu ihm stehen. Er steht zu denen, die sich in bestimmten Situationen, nicht einfach schnell, weil man Negaholiker ist als Christ, aber wenn es eine rote Linie gibt, steht Gott zu denen, die den Mut haben, Nein zu sagen, wenn jemand anders den Pupf hat. Schau die Story breiter an, als nur durch die Brille von dieser Madame P. Bedenkt, dass es Schlimmeres gibt, als aus ungerechtem Grund im Gefängnis zu sitzen. Die Nacht mit Schuldgefühl wach liegen, ist einiges tiefer. Es lohnt sich mit dem Christus, wenn wir den Sprung zum Evangelium vom Neuen Testament machen, es lohnt sich mit dem Christus klar zu kommen, die Frage zu erledigen, die Schuldfrage ad acta zu legen und es entlastet das Gewissen überzukommen. Jetzt die Story von Josef und der Frau Potiphar zeigt eine Symmetrie. Der Bericht zeigt, dass alles dem Josef gelingt im Haus Potiphars, weil Gott mit ihm ist. Und im Knast der gleiche Kommentar. Der Josef hat Erfolg, weil Gott mit ihm ist. Ich will mit dem uns einfach daran erinnern, es lohnt sich. Mit dem Gott zu leben, der dir manchmal ein Bauchweh bereitet. Wir haben in diesem Lied gesungen, es ist ein ganz toller Song. Gott ist gut und er genügt. Nicht immer in deinem Leben kannst du das unterschreiben. Singen lässt sich das schnell. Wenn es dir nicht gut geht, zu sagen, Gott ist gut, das ist etwas anderes. wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und über deine Zukunft nicht Bescheid weisst, zu sagen, Gott genügt. Das ist etwas anderes als am Sonntagmorgen einen Song singen. Auch wenn es ein ganz toller Song war. Wir kommen zum Schluss. Es geht darum, dass ich lehre, in bestimmten Situationen schlicht Nein zu sagen. Der Umgang von Josef mit Madame P. zeigt einen bewährten Weg in der Versuchung, gleich welcher Art die Versuchung ist. Wenn du auf einen ausserehelichen Flirt, das ist der direkte Zusammenhang, reagieren willst, mach es nicht. Wenn du meinst, dich an jemandem rächen zu müssen, der dich fertig gemacht hat, mach es nicht. Sag Nein zu dem Gefühl. Wenn du meinst, im Selbstmitleid in eine Suhle zu müssen, sag Nein, lohnt sich nicht. Wenn du dein Ego wieder mal so richtig freien Lauf lassen, sag Nein, das mache ich jetzt nicht in dieser Situation. Wenn du versucht bist, jemanden abzukanzeln, der einen Fehler gemacht hat, überleg dir, was das bringt. Wenn du versucht bist, etwas zu nehmen, das dir nicht gehört, nein, rote Linie. Wenn du geneigt bist, Fakten zu frisieren, weil du dann besser aussiehst, sag Nein, no go. Es lohnt sich. Wenn du deprimiert bist über deinen aktuellen Zustand in deinem Glaubensleben, wenn du geneigt bist, den Bettel anzuschmeissen, weil dein Mass voll ist, darfst du Nein sagen. Das mache ich nicht. Der Weg geht weiter. Ich habe eine tolle Gemeinde, die hinter mir steht, und es hat ein paar Leute, mit denen ich reden kann. So, jetzt bin ich 3 Minuten drüber. Und ich weiss das sehr zu schätzen. Ich mag es nämlich auch nicht, wenn Prediger das Ende nicht findet. Ich finde meins, ich lese noch einen Vers und dann bedanke ich mich herzlich. Galater 5, Vers 16. Das ist ein komischer Vers, aber ich lasse euch gerne mit etwas Komischem zurück. Das regt dann vielleicht zum Nachdenken an. Darum rate ich euch, sagt der Paulus, zu den Galater. Ich gebe euch einen Rat. Lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Das ist ein frommer Christensatz. Den muss man mit Inhalt füllen. Wenn der Geist euch aber führt, werdet ihr den selbstsüchtigen, egoistischen, ich-zentrierten Begierden widerstehen können. Und dazu wünsche ich dir von Herzen Mut und Gottes Segen. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich würde gerne mit uns noch beten. Bevor wir das machen, wenn wir so schön stehen, können wir das letzte Bild noch haben. Weil das wäre unser Matchpoint. Mach das Leben. Wenn du jetzt sagst, ja, weißt, mein Gedächtnis ist nicht so gut, ich kann mich nicht an all das erinnern, was du jetzt heute Morgen gesagt hast, das macht überhaupt nichts. Vielleicht bleibt er das. Mach dein Leben nicht komplizierter, als es schon ist. Das ist ein gutes christliches Motto. Unser Leben kann kompliziert sein. Vor allem, wenn alle Christen um dich herum noch zufriedenstellen wollen. Mach dein Leben nicht komplizierter, als es schon ist, wenn der Wind aus der falschen Richtung bläst. Sag Nein und es wird einfacher. Hey Jesus, wir bitten um ein einfacheres Leben dort, wo wir am Rotieren sind. Dort, wo wir das Gefühl haben, ich komme nicht klar. Ich versage am gleichen Punkt immer wieder. Und das können so viele Beispiele sein. Das sind die unter uns, die vielleicht geneigt sind, negative Gedanken nachzuhängen, sich schnell deprimieren lassen und in dem Spiralkreislauf hängen bleiben. Das kann auch eine Versuchung sein. So bitten wir dich, dass du einem jeden von uns, der heute da ist, der kommenden Woche, egal wo wir stehen, egal was wir machen, egal welches unsere Schwäche, unsere spezialisierte Schwäche ist, dass wir dürfen an dich anlehnen und dürfen spüren, ich bin nicht allein. Du gewährst uns Unterstützung und ich kann lernen, zu bestimmten Sachen Nein sagen. Hilf uns dabei. Wir danken dir. Wir danken dir für die tolle Gemeinde. Kreuzpunkt. Für all das, was wir hier erleben dürfen. Auch an Schwierigem. Wir danken für das, weil wir an dem wachsen. Und ein ganz spezielles Gebet, ganz persönlich, möchte ich heute Morgen an dich richten für Barbara Marti und Christoph. Danke, dass du ihnen beiden das gibst, was sie jetzt brauchen. Ein tiefes Vertrauen in die Tatsache, dass du vertrauenswürdig bist. Amen.